des 5. Februar 2024 kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Kaiserstraße zu einem räuberischen Diebstahl, im Zuge dessen eine Frau zwei Security-Mitarbeiter angriff. Sie wurde durch die Polizei festgenommen. Die 27-jährige Tatverdächtige ging gegen 22.35 Uhr in ein Geschäft, nahm sich eine Dose Caipirinha und lief an der Kasse vorbei, um das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Den ersten Security-Mitarbeiter, der sie zuvor beobachtet hatte und am Ausgang ansprach, schubste sie zu Boden. Dem zweiten, der dazukam, um seinen Kollegen zu unterstützen, schlug sie mit der Faust ins Gesicht. Trotz der Angriffe gelang es den beiden Männern, die Frau samt ihres Diebesguts im Wert von 2,24 Euro inklusive Pfand bis zum Eintreffen der Polizei, die kurz danach vor Ort war, festzuhalten. Die Beamten nahmen sie dann fest, sie muss sich jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vor Gericht verantworten.
Warte mal, die ist 27, eine Frau, hat zwei Security-Leute, also im Prinzip den einen weg und den anderen ins Gesicht geschlagen.
Das ist krass, gell, für eine Caipirinha-Dose. Ich habe mich auch gefragt, ich meine, es war im Bahnhofsviertel, vielleicht war die irgendwie ein bisschen truff oder so. Oder sie war halt betrunken und wacht da am nächsten Tag in der Zelle auf und schämt sich zu Tode. Keine Ahnung.
Aber ich meine, also Chapeau, dass man zwei Security-Männer aus dem Weg räumt.
Ja,
das finde ich schon heftig. Und damit welcome back. Nach circa 3 Monaten sind wir endlich wieder zurück mit unserem Podcast Frankfurt Crime Mine. Wir hatten euch ja gesagt, wir wollten den eigentlich im Januar aufnehmen, aber wir haben es irgendwie mit Geburtstagen und allem drum und dran dann doch nicht geschafft. Deswegen entschuldigt bitte, dass wir jetzt erst Mitte Februar wieder da sind. Wir sind
Marie
und Sarah und wir berichten euch hier monatlich von einem oder zwei Kriminalfällen, die sich in unserer Heimatregion Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet zugetragen haben. Kurze Info für alle neuen Zuhörenden vorab. Wir machen diesen Podcast rein hobbymäßig und sind keine Journalistinnen oder Juristinnen. Wir recherchieren natürlich trotzdem alles gewissenhaft und geben uns Mühe, euch hier immer wieder spannende Folgen zu liefern. Und wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns 5 Sterne auf der Streaming-Plattform dalasst, auf der ihr uns gerade hört. Diese Woche haben wir gar keine Idee, worum es in der Folge der jeweils anderen geht und Marie startet und ich bin schon echt ganz gespannt.
In meinem Fall geht es dieses Mal nicht um Mord oder Totschlag, sondern um einen der größten Kunstdiebstähle der Nachkriegszeit in Deutschland. Und wenn ihr jetzt erstmal enttäuscht seid, vertraut mir und bleibt dran. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass ihr den Fall trotzdem spannend finden werdet. Vor allem diejenigen unter euch, die sonst auch gerne Weird Crimes hören. Wir reisen gedanklich in das Jahr 1994 zurück. Sarah, das ist ja dein Geburtsjahr.
Ja, ich bin jetzt 30.
Also aktiv erinnern wirst du dich an den Kunstraub, um den es heute gehen wird, wohl eher nicht. Aber hast du vielleicht trotzdem eine Idee, worum es sich handeln könnte oder in welchem Museum bzw. in welcher Kunsthalle wir uns befinden?
Boah, keine Ahnung. Senckenberg Museum?
Nein. Es geht um die Schirnkunsthalle, die sich in der Frankfurter Altstadt am Römer befindet. Sie wurde 1986 eröffnet und zählt zu den bekanntesten Ausstellungshäusern für moderne und zeitgenössische Kunst in Europa. Mit ihren wechselnden Ausstellungen zieht die Schirn zahlreiche Besucher und Besucherinnen an und zeigt ihnen Kunstwerke aus aller Welt und von den größten Namen, beispielsweise von Yoko Ono oder Basquiat. Eine eigene Sammlung hat die Schirn nicht. Sie leiht sich ihre Ausstellungswerke von anderen großen Kunsthäusern wie der Londoner Tate Gallery oder dem New Yorker Museum of Modern Arts aus und bereichert somit die Kulturlandschaft Frankfurts. Warst du schon mal da?
Leider noch nicht, aber ich sehe immer die Plakate, wenn ich an der U-Bahn-Station bin, hängen. Und da habe ich mir echt schon überlegt, ich würde da gerne mal hingehen.
Ja, können wir sehr gerne mal zusammen machen. Ich mag die Schirn nämlich selbst sehr gerne und kann einen Besuch auf jeden Fall empfehlen. Also an alle, die uns jetzt zuhören, checkt mal das Ausstellungsprogramm online aus. Ab Ende Februar kommt zum Beispiel auch eine neue Ausstellung, in der es um Hip-Hop und zeitgenössische Kunst geht. Und die können wir uns auch gerne zusammen angucken.
Ja, auf jeden Fall.
Die Ausstellung aus dem Jahr 1994, um die es hier nun gehen wird, hieß Goethe und die Kunst. Es ist der Abend des 28. Juli 1994 gegen 22 Uhr, als nach allen Besuchenden auch das Personal die Schirnkunsthalle verlassen hat. Nur ein einzelner Wachmann ist noch vor Ort. Der 28-Jährige dreht gerade eine letzte Runde durch die Hallen, bevor er das Licht ausmachen und die Kunsthalle verschließen möchte. Noch bevor er die Alarmanlage aktivieren kann, wird er von 3 maskierten Männern überwältigt. Der Wachmann ist völlig perplex. Hatten die Männer sich etwa in den Räumlichkeiten versteckt? Sie ziehen ihm ein Stofftuch über den Kopf, fixieren dieses mit Klebeband und fesseln den Wachmann mit Handschellen. Sie sperren ihn in die Abstellkammer und nehmen ihm die Schlüssel ab. Jetzt geht alles sehr schnell. In Windeseile schrauben die unbekannten Männer 3 Ölgemälde von der Wand und wickeln sie in mitgebrachte Decken. Es handelt sich um die Werke Schatten und Dunkelheit und Licht und Farbe des britischen Malers William Turner, die aus der Tate Gallery in London stammen, sowie das Bild mit dem Namen Nebelschwaden von Caspar David Friedrich, welches der Hamburger Kunsthalle gehörte. Der Versicherungswert der drei Bilder lag insgesamt bei ungefähr 70 Millionen Mark. Zusammen mit ihrer Beute nehmen die Männer nun den Lastenaufzug und steuern den Hinterausgang der Schienen, der in Richtung des Frankfurter Doms liegt, an. Ein gemieteter Kleintransporter inklusive eines Fahrers warten hier auf sie. Der Fahrer hilft den anderen Männern dabei, die Bilder im Wagen zu verstauen. Ein Ehepaar, das gerade aus der Oper kommt, läuft an dem Geschehen vorbei. Ihnen kommen die Männer am Hinterausgang komisch vor. So komisch, dass sie sich dazu entschließen, eine Telefonzelle anzusteuern und die Polizei zu verständigen. Doch bei der Telefonzelle angekommen, stellen sie eine lange Schlange an Menschen fest, was sie von ihrem Vorhaben abrücken lässt. Tagsüber wurden in der Gegend rund um den Dom nämlich viele Falschparker abgeschleppt, die sich nun wütend um die Telefonhäuschen in der Gegend drängeln. Und so verschwinden die Männer mit den drei Kunstwerken unerkannt in das Dunkel der Nacht. Am nächsten Morgen finden die Mitarbeitenden der Schirn eine leere weiße Wand vor. Die Polizei wird umgehend alarmiert. Sabine Schulze war damals Kuratorin der Ausstellung. Schockiert informiert sie die beiden leihgebenden Kunsthäuser über den Diebstahl. Die dortigen Direktoren machen ihr glücklicherweise keinen Vorwurf. Die Sicherheitsvorkehrungen der Schirn waren immerhin auf dem aktuellsten Stand.
Und was ist mit dem Wachmann?
Das kann ich dir nicht genau sagen, die haben die dann da wahrscheinlich in der Abstellkammer gefunden.
Oh Mann, der Arme.
Ja. An einer Tür in der Kunsthalle kann die Polizei mehrere Fingerabdrücke sichern und it's a match. Die Spuren führen die Beamten schnell ins Frankfurter kleinkriminellen Milieu. Genauer gesagt zu Josef T., einem Elektriker, und Stefan Peter W., einem Kurierfahrer, die beide wegen kleinerer Diebstähle und Einbrüche polizeilich bekannt waren. Die Männer werden festgenommen, doch über den Verbleib der drei Bilder und darüber, wer die Drahtzieher des Ganzen waren, schweigen sie. Wir bleiben gedanklich in der Zeit kurz nach der Tat, aber schon mal ein kleiner Spoiler an dieser Stelle. Im Jahr 1999 werden die beiden Festgenommenen wegen der Tat zu 8 und zu 11 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Die Polizei macht schon kurz nach der Tat einen Verdächtigen aus, der Hauptdrahtzieher des Raubs sein könnte und der als hochrangiges Mitglied der damals in Frankfurt aktiven jugoslawischen Mafia gilt. Sein Name lautet Stevo. Auf der Straße ist er aber auch als der alte Stefan bekannt. Der damals 39-Jährige lebt in einem kleinen Frankfurter Stadtteil, in dem Yusuf T. hin und wieder in einem kleinen Laden aushilft. Dort sollen sich die beiden Männer kennengelernt haben und so soll Stevo Yusuf für die Tat rekrutiert haben. In seiner Nachbarschaft ist Stevo übrigens beliebt und wird immer als sehr höflich beschrieben. Dass er mit Drogenhandel zu tun hat, ist zwar bekannt, wird aber nicht als wirklich problematisch betrachtet. Stevos Telefon wird nun durch die Polizeibeamten abgehört. Dabei wird festgestellt, dass er versucht, die drei Gemälde an Carlos F., einen Kriminellen aus Marbella in Spanien, zu verkaufen. Allerdings können sich die beiden zwielichtigen Männer nicht auf einen Preis einigen. Carlos schickt einen Mittelsmann nach Deutschland, der 3 Millionen Mark für alle drei Bilder bietet. Stevo möchte sich aber eher an einem Artikel aus der Bild-Zeitung orientieren, in welchem die Gemälde auf einen Gesamtwert von mehreren 100 Millionen Mark geschätzt werden. Etwa ein Jahr nach dem Diebstahl haben sich dann verdeckte Ermittler als angebliche Kaufinteressenten an Stevos Kontaktleute gewendet. Diese fordern 10 Millionen Mark für den Verkauf der drei Gemälde. Der Deal scheitert allerdings daran, dass Stevos Unterhändler in letzter Minute den zuvor vereinbarten Anzahlungspreis verdoppeln und die deutschen Behörden nicht dazu bereit sind, so kurzfristig so viel mehr Geld zu bezahlen. Stevo wird daraufhin in seiner Stammkneipe zum Blauen Wasser verhaftet, kommt jedoch am nächsten Tag schon wieder frei. Die Beweise gegen ihn hätten vor Gericht nicht für eine Verurteilung ausgereicht. Über die Jahre melden sich immer wieder Menschen bei der Polizei, die angeblich mehr wissen oder sogar mit den Tätern unter einer Decke stecken wollen, doch keine Spur führt zum Erfolg. Der Fall wird zunächst zu den Akten gelegt und die millionenschwere Versicherungssumme wird an die Eigentümer der drei Gemälde ausbezahlt. Es gibt jedoch eine Person, die die Suche nach den Werken noch nicht aufgeben möchte. Sir Nicholas Andrew Sirota, damals Direktor der Londoner Tate Gallery.
Sir Nicholas?
Sir Nicholas Andrew Sirota. Cooler Name, gell?
Das heißt aber, dann ist er ja... Ist es nicht wie nur Sir? Ah nee, das ist was anderes. Ja, ich verwechsel das gerade mit dem Ritterschlag, ja.
Okay, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Nee, wenn du von der Queen zum Ritter geschlagen wirst, dann hast du doch auch so ein... Nee, deswegen, ich verwechsel das gerade, weil dann hast du auch so einen Titel, aber ich habe das gerade verwechselt. Das heißt, glaube ich, anders.
Da muss ich gerade ans Dschungelcamp denken, wo Sarah Kern erzählt, dass sie zur Ritterin geschlagen wurde.
Und du hast dann so einen bestimmten Titel, aber das ist nicht Sir. Ich glaube, das ist was anderes, verwechsel ich, ja.
Na gut, also zurück zu Sir Nicholas Andrew Sirota. Dieser schmiedet gemeinsam mit seinen leitenden Kolleginnen und Kollegen der Tate Gallery einen Plan. In der sogenannten Operation Kobalt sollen die beiden Gemälde von William Turner, die aus seinem Haus stammen, zurückgekauft werden. Mit der Versicherung, die für den Diebstahl ja bereits bezahlt hatte, vereinbart er, dass die Tate Gallery das Eigentum an den zwei Bildern für rund ein Drittel der bereits gezahlten Versicherungssumme zurückkaufen kann und somit wieder als rechtmäßige Eigentümerin besitzen würde, sollten die Bilder jemals wieder auftauchen. Nun kontaktiert er zwei ehemalige verdeckte Ermittler von Scotland Yard. Mick und Rocky, die bereits pensioniert sind, aber nun als Primatermittler tätig werden. Damit beginnen die Ermittlungen in Großbritannien und auch dort führt die Spur schnell zu Stevo. Die beiden Fahnder stoßen auf einen Anwalt, der bereits einige Größen der jugoslawischen Mafia in Frankfurt vertreten hat, unter anderem eben auch Stevo, Edgar Liebrucks. Liebrucks Motto lautet nämlich, ich verteidige alle, außer Nazis. Einer der beiden Ermittler kontaktiert diesen also. Liebrucks erzählt ihm zwar nicht zu wissen, wer die Bilder habe, er sei aber selbst ein großer Kunstliebhaber und kenne eventuell einen Weg, wie er in die Werke herankommen könnte. Kurzum wird er als Mittelsmann gewonnen und verhandelt Ende 1999 für die beiden Ex-Scotland Yard-Männer und die Tate Gallery mit den Hintermännern des Kunstraubs. Sie einigen sich zunächst darauf, dass er die Bilder für 5 Millionen D-Mark pro Werk kaufen könne. Als Beweis dafür, dass die Bilder im Besitz der Verhandlungspartner sind, wurden wie bei einer Geiselnahme 2 Fotos mit den Bildern sowie einer aktuellen Tageszeitung übermittelt. Die Übergabe der vereinbarten Anzahlung von 1 Million Mark für eines der Bilder findet im Juli 2000 auf einer Parkbank in Bad Homburg statt. Auch dieses Mal verdoppeln Stevo und seine Männer die Summe der Anzahlung kurzfristig. Liebrucks entscheidet spontan, die Differenz aus eigener Tasche zu bezahlen, um die Rückführung nicht zu gefährden.
Weißt du, wie hoch? Ach nee, verdoppelt heißt, er hat 1 Million
aus eigener Tasche bezahlt.
Muss man halt auch erstmal haben.
Ja. Er hat sich auch im Vorfeld mit der deutschen Staatsanwaltschaft abgesprochen, dass er selbst eben keine Strafe für den Kauf der Bilder erhalten wird. Über den genauen Ablauf der Übergabe des Bildes ist nicht viel bekannt. Liebrucks berichtet später nur, dass diese in einem Waldstück in der Nähe von Offenbach stattgefunden haben soll und dass ihm vor Ort die Augen verbunden worden seien. Das Geld habe er bar in einer Mülltüte mitgebracht. Tatsächlich geht alles gut und das Ölgemälde Schatten und Dunkelheit kommt im gleichen Monat wieder in London an. Mitarbeiter der Tate sollen es in Liebrucks Frankfurter Büro abgeholt haben. Es ist außerdem bekannt, dass Liebrucks etwa 320.000 D-Mark für die Beschaffung des ersten Bildes von der Tate Gallery erhalten hat. Stevo und seine Leute scheinen allerdings zu ahnen, dass etwas im Gange ist, von dem sie nichts wissen und die weiteren Verhandlungen geraten ins Stocken. Es ist inzwischen Herbst 2002, als Liebrucks von 2 Inhabern einer Autowerkstatt, Josef F. und Hartmut K., kontaktiert wird. Sie behaupten, im Besitz der noch fehlenden beiden Bilder zu sein und möchten sie ihm verkaufen. Tatsächlich wird sich später herausstellen, dass die Bilder nach dem Raub hinter ein paar Reifen in der Autowerkstatt der beiden Männer in der Waldschmidtstraße nahe des Frankfurter Zoos versteckt wurden. Die Tate Gallery geht auf das Angebot der Männer ein und kauft nun auch das Gemälde Licht und Farbe für 2 Millionen Euro zurück. Zur Weihnachtszeit 2002 kommt also auch dieses Werk wieder in London an. Die Operation Kobalt ist geglückt. Josef F. und Hartmut K. feiern ihren Verkaufserfolg, indem sie nach Kuba verreisen. Der Rückkauf der Bilder war für die Tate Gallery insgesamt so günstig, dass von der Zahlungssumme der Versicherungen, die sie als die Bilder verschwunden sind, erhalten haben, mehrere Millionen Euro übrig bleiben. Und der Betrag soll später für einen Erweiterungsbau des Hauses verwendet worden sein. Aber nun fehlt ja immer noch das dritte Gemälde, das von Caspar David Friedrich. Nach dem erfolgreichen Rückkauf der beiden Tate-Gemälde entschließen sich nun also auch die Leitenden der Hamburger Kunsthalle, Liebrucks als Mittelsmann zu engagieren. Dieser kontaktiert die beiden Hehler Josef F. und Hartmut K. erneut, nachdem sie von ihrer Kuba-Reise zurückgekehrt sind. Sie fordern zunächst 1,5 Millionen Euro für das Bild, doch Liebrucks gelingt es, sie auf 250.000 Euro herunterzuhandeln.
Oha.
Die Summe bezahlt er zunächst wieder aus eigener Tasche und versteckt das Bild nach der Übergabe in einem Klavier, das sich in seinem Büro befindet. Und Josef F. und Hartmut K.? Nach der Übergabe des letzten Bildes setzen sich die beiden dieses Mal nach Brasilien ab. Im August 2003 händigt Liebrucks das Bild an die Kunsthalle Hamburg aus. Diese will ihm aber plötzlich sein Geld für den Kauf nicht zurückgeben. Sie äußern den Verdacht, dass Liebrucks mit den Dieben unter einer Decke stecken könnte. Im Jahr 2005 reicht er deswegen Klage beim Hamburger Landgericht ein und bekommt Recht. Er erhält sowohl die vorgelegten 250.000 Euro zurück, als auch ein Honorar für seine Dienste als Vermittler von 20.000 Euro. Und damit schreibt er Rechtsgeschichte. Noch nie zuvor wurde Lösegeld vor einem deutschen Gericht eingeklagt. Im Jahr 2007 können deutsche Ermittler Josef F. und Hartmut K. in Brasilien aufspüren. Die beiden Männer werden nach Deutschland ausgeliefert und zu 4 Jahren und 3 Monaten sowie zu 3,5 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Die Drahtzieher hinter dem Kunstraub sind bis heute unbekannt. Der Hauptverdächtige, Stevo, wurde nie verurteilt. Am 20. September 2012 wird er tot in der Nähe eines Sportplatzes in Frankfurt aufgefunden. Er hat sich selbst erschossen. Ob die Gründe für seinen Selbstmord darin lagen, dass die Polizei ihm zu nahe kam oder ob er krank war, wie es Bekannte von ihm vermuten, bleibt sein Geheimnis. Ebenso wie die Frage, ob er tatsächlich der Hauptdrahtzieher des Kunstraubes in der Schirn im Jahr 1994 war.
Also kurze Frage, warum haben die das denn aber bei der Übergabe von den Bildern nicht so gemacht, wie sie es jetzt machen, dass dann die Polizei drumherum steht oder die beobachtet und observiert und dann halt zugreift, wenn die die Übergabe haben, weil dann hätten die die doch viel früher schon gehabt.
Also bei den Bildern von der Tate Gallery, da hatte die deutsche Polizei wohl später gesagt, dass die da gar nicht so eingeweiht waren. Also dass das eher zwischen dem Anwalt und eben den Scotland Yard-Männern und der Tate Gallery abgesprochen wurde. Ansonsten, warum die das jetzt bei dem letzten nicht so versucht haben, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht einfach, um die Übergabe nicht zu gefährden, weil diese Bilder wurden damals auch als so wertvoll
betitelt.
Ja, dass sie halt gesagt haben, dass das quasi auch so ein Ausnahmezustand ist und deshalb auch der Anwalt quasi die Bilder kaufen kann, was ja dann auch in dem Sinne Hehlerware ist, ohne dass er dafür belangt werden kann. Also die wurden einfach als so wichtig, dass die wieder auftauchen und wieder bei dem Besitzer sind angesehen, dass da, glaube ich, über ein paar Sachen halt einfach ermittlungsmäßig hinweggesehen wurde, damit sie halt Hauptsache wieder kommen.
Aber dann haben die ja relativ günstig bekommen, weil wenn die so hoch geschätzt wurden, dann ist ja 2 Millionen Euro für das Bild jetzt eigentlich nicht viel.
Und das letzte Bild nur noch 250.000 Euro, ja. Also das Ding ist halt, die Versicherungssumme lag ja bei 70 Millionen Euro für alle drei Bilder. Und die verlieren ja aber durch so einen Diebstahl natürlich extrem an Wert, weil was willst du damit machen? Du kannst die ja nicht irgendwie legal verkaufen, weil es, also es war, wusste ja damals jeder, dass die halt gestohlen sind. Und ich denke, dass die halt am Anfang einfach noch versuchen wollten, so viel wie möglich für die Bilder zu bekommen und dann irgendwann nach den Jahren gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht, wir werden die nicht los, dass sie halt dann gesagt haben, hey, Hauptsache, wir bekommen überhaupt noch ein paar Millionen, ich meine, das ist ja immer noch viel Geld und für das letzte dann halt nur noch ein paar tausend Euro.
Weil das wundert mich nämlich, weil es hat ja sonst anscheinend keiner versucht, die Bilder zu kaufen, außer der eine.
Weiß ich nicht. Also kann auch sein, also beziehungsweise ich glaube, bei der ersten Übergabe, wo sie dann den Betrag so verdoppelt haben, da haben sie, glaube ich, damit argumentiert, dass es ja noch andere Interessenten gäbe, die mehr zahlen wollen. Aber ob die da nur geblufft haben oder ob da quasi so in der Unterwelt irgendwelche Dinge im Gange waren, weil für irgendwelche Kunstsammler ist es ja vielleicht auch egal, ob die jetzt gestohlen sind oder nicht, wenn sie die auf einem illegalen Weg günstig bekommen würden. Das kann ich dir nicht genau sagen, aber auf legalem Wege hättest du diese Bilder ja nie für viel Geld verkaufen können.
Nee, das nicht, aber mich wundert es halt, dass die alle drei wieder zurückkaufen konnten, weil normalerweise ist es ja so, wenn das so berühmte Gemälde sind oder so wichtige Gemälde, dann glaube ich schon, dass aus dem Underground, dass da viele gibt, die das dann halt haben wollen. Aber gut, das weiß man ja natürlich nicht, ob das dann wirklich so gewesen ist.
Viel mehr so über diese Hintergründe ist nicht bekannt. Ich fand den Fall trotzdem irgendwie so spannend, weil ich fand, auf der einen Seite wirken die ja so ein bisschen stümperhaft, auch dass diese Bilder dann einfach hinterreifen in einer Autowerkstatt die ganze Zeit rumlagen über Jahre. Und dann halt diese beiden Männer aus dem Off kamen, die dann verkauft haben, die bei dem Einbruch nämlich auch scheinbar nicht dabei waren. Und dann diese Scotland Yard-Männer Mick und Rock noch dazwischen und so. Also ich finde den Fall ehrlich gesagt, also wie gesagt, auch wenn es jetzt nicht Mord und Totschlag ist, mir hat die Recherche super viel Spaß gemacht.
Also wie gesagt, ich finde es total verrückt, dass das alles so abgelaufen ist, weil das ist, finde ich, überhaupt nicht das, was man so normalerweise kennt, weil jetzt sind wir mal im Ernst, ja, wenn jemand wenn jemand so teure Gemälde stiehlt und diese Übergabe ist, dann wird man das doch heutzutage auf jeden Fall so machen, dass irgendwo die Polizei hockt, weil ich meine, der Grund, dass man sagt, ja, um die Übergabe nicht zu gefährden, okay, aber bei einem entführten Kind kann das, also gut, das ist vielleicht auch wieder was anderes, weil die das Kind dann umbringen können. Bei den Bildern könnten sie die dann vielleicht nur kaputt machen oder was auch immer, aber das, okay, das passt.
Wobei, glaube ich, bei so Entführungsfällen, wenn es da um Geldübergabe geht, zumindest früher, das dann auch manchmal so, also ich habe letztens eine Doku gesehen, ich weiß nicht mehr genau, welcher Entführungsfall das war, aber da wurde das Geld tatsächlich auch einfach in so einer Mülltonne deponiert und das wurde nicht rund um die Uhr gemacht. Also ich weiß nicht, vielleicht...
Weil stell mal vor, du läufst dann als Passant lang und machst dann die Mülltonne auf und denkst dir so, geil, Geld.
Nee, also so genau kann ich dir das nicht sagen. Wie gesagt, diese Turner-Gemälde, da war wohl auch die Absprache mit den Behörden so ein bisschen nicht so, wie das eigentlich laufen sollte, ne? Mit irgendwie internationaler Rechtshilfe und sowas. Das ist wohl ein bisschen an den deutschen Behörden vorbeigegangen, so wie man es rausgelesen hat zwischen den Zeilen. Ich finde diesen Anwalt irgendwie auch super cool, ist ja auch von dem super mutig. Ich meine, klar, der hatte dann die Kontakte in die Szene, dadurch, dass er die verteidigt hat. Aber man kann ihm jetzt nicht unterstellen, dass er da irgendwie mit dem Milieu ansonsten was zu
Nee, das
tun
hätte ich jetzt
hatte.
auch überhaupt nicht
Nee, der war
gedacht.
einfach wirklich Strafverteidiger. Und der ist da ja auch selber so ein Risiko eingegangen und auch, dass er das Geld da vorgelegt hat. Und also mutiger Mann auf jeden Fall.
Hat er denn diese 1 Million, die er bei dem ersten,
Ja.
also am Anfang vorgelegt hat, hat er die dann auch zurückbekommen?
Ja, also bei diesen Turner-Bildern war das wohl alles gar kein Problem. Das war dann halt bei der Hamburger Kunsthalle ein Problem.
Die Deutschen mal wieder. Ja, auf jeden Fall krass, also total anderer. Ich habe mir was ganz
Ja.
anderes vorgestellt, wirklich. Also ich hatte jetzt nicht gedacht, dass du mit so einem Fall kommst, aber es ist halt auch mal was anderes. Es ist trotzdem spannend, finde ich. Ihr
Ja.
könnt uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder per Nachricht, wie ihr so Fälle findet, weil dann können wir ja gucken, ob wir in Zukunft auch uns eher auf solche, also auf solche Fälle gehen, die nicht nur mit Mord,
Die nicht so
Totschlag
brutal
und
sind.
ja.
Also ich persönlich finde es mal eine ganz schöne Abwechslung, ne? Die Nachrichten sind gerade alle negativ genug mit genug Toten und keine Ahnung was. Da ist es vielleicht auch mal ganz schön, über einen Kunstraub zu hören, der dann ja am Ende sogar halbwegs gut ausgegangen ist. So, damit ist mein Fall zu Ende und wir kommen zu Sarah, die wahrscheinlich einen etwas klassischeren
Ich habe
Fall für
einen
uns
etwas
hat.
klassischeren Fall, obwohl er ist auch nicht ganz so klassisch. Also ich bin mal gespannt, was du am Ende dann dazu sagst.
Okay, schieß los.
Ich sage schon von vornherein, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, deswegen vergebt mir, falls ich das nicht tue. Es ist der 21. Januar 2021. Aloisi Z. und seine Frau beginnen den Tag mit einem späten Frühstück. Der 79-jährige Rentner nimmt sich gerne Zeit dazu. Danach möchte er von seinem Wohnort Frankfurt nach Hammersbach fahren, um nach dem Rechten zu sehen. Hammersbach ist eine Gemeinde im südhessischen Main-Kinzig-Kreis und liegt ca. 15 Kilometer nordöstlich von Hanau. In der Nähe von Hammersbach gibt es viele schöne Punkte zum Entdecken. Unter anderem befindet sich dort die Burg Ronneburg, ein Abenteuerpark in Offenbach oder zum Seele baumeln lassen eine Himmelsschaukel mit atemberaubendem Ausblick. Ich sag jetzt einfach Herr Z. Herr Z. und seine Frau besitzen dort seit 2010 ein Grundstück, auf dem sich eine Halle und eine Werkstatt befinden. Einen Teil der Halle nutzt der Herr Z., um an alten Mercedes-Oldtimern zu schrauben. Dies ist seine absolute Leidenschaft. In den Sommermonaten ist er häufig mehrmals die Woche dort. Die Werkstatt und den anderen Teil der Halle hat Herr Z. weitervermietet und den vorherigen Mieter übernommen. Bleib lieber zu Hause, ich habe ein komisches Gefühl. Mit diesen Worten verabschiedet sich Frau Z. von ihrem Mann, bevor er das Haus verlässt. Er beruhigt sie, dass er in 3 bis 4 Stunden wieder da sei. Es ist nun später Nachmittag und Frau Z. macht sich so langsam Sorgen. So kennt sie ihren Mann nicht. Er ist immer zur vereinbarten Zeit wieder zurück und wenn es doch einmal länger dauert, dann gibt er ihr immer Bescheid. Das komische Gefühl im Magen von morgens wird nun noch stärker. Sie beschließt, ihren Mann auf dem Handy anzurufen. Es klingelt, doch Herr Z. geht nicht ran. Sie legt auf und versucht es ein zweites Mal. Die Leitung ist tot. Da kann was nicht stimmen, denkt sie sich und ruft nun Ralf H., den Mieter der Werkstatt, auf dem Grundstück an. Doch auch dieser hebt nicht ab. Erst nach mehreren Versuchen hat Frau Z. Glück und Ralf H. geht ans Handy. Können Sie einmal schauen, ob Licht in der Garage brennt? Bittet Frau Z. ihn. Doch Ralf H. wimmelt sie ab. Ich habe gerade keine Zeit und Kunden. Somit endet das Gespräch. Frau Z. beschließt nun, mit einer Freundin zum Grundstück zu fahren und selbst nachzuschauen. Dort angekommen ist alles dunkel und das Tor abgesperrt. Weder ihr Mann noch Ralf H. ist zu sehen. Sie wundert sich, dass das Auto ihres Mannes, ein schwarzer Porsche Cayenne, nicht hier ist.
Darf ich ganz kurz nochmal zum Verständnis eine Zwischenfrage stellen?
Mhm.
Dieser Ralf, der wohnt da und der arbeitet auch
Nee,
da.
der hat da nur seine Werkstatt.
Ach so, okay.
Also der schwarze Porsche Cayenne ist nicht da. Wo ist er hingefahren, wenn nicht nach Hause? Einige Minuten später trifft Ralf H. mit seinem Militärfahrzeug ein und öffnet das Tor zur Halle. Doch auch die Suche in der Garage bleibt erfolglos. Von Herr Z. fehlt jede Spur. Aloisi Z. geht nun als vermisst. Ein Tag nach dem Verschwinden wird im 30 Kilometer entfernten Maintal sein Auto mit dem Münchner Kennzeichen entdeckt. Es steht am Bahnhof des Maintaler Stadtteils Bischofsheim. In diesem finden die Beamten Herrn Z.'s Geldbörse mit mehreren 100 € Bargeld sowie Kleidungsstücke. Sein Handy geben Passanten bei der Polizei ab, welches nicht weit vom Fundort des Autos lag. Aus dem vermissten Fall wird nun ein Gewaltverbrechen. Die Familie von Herrn Z. hat eine Belohnung von 10.000 € angesetzt um das Verschwinden aufzuklären. Am Handy konnten die Beamten Blutspuren sichern, die von Aloisi Z. stammten. Die Polizei fahndet öffentlich nach dem Rentner. Die Arbeitsgruppe mit dem Namen AG Cayenne wurde gegründet. Herr Zitnik ist schlank, sieht etwas jünger aus, in Klammern, er wird auf 70 Jahre geschätzt und ist 1,90 Meter groß. Bei seinem Verschwinden trug er eine Jeans. Es könnte sein, dass sich Herr Zitnik in einer hilflosen Lage befindet, lautet einer der Suchanzeigen. Hundertschaften der Polizei durchkämmen erfolglos das Waldgebiet rund um Maintal. Die Spürhunde schlagen an, doch auch nach mehreren Wochen Suche, einschließlich mit Helikopter, bleibt Aloisi Z. verschwunden. Einen Monat nach dem Verschwinden wird Ralf H., 59 Jahre, der Mieter der Werkstatt, festgenommen und kommt wegen dringendem Tatverdacht des Totschlags in Untersuchungshaft. Die Indizien sprechen nicht nur dafür, dass Herr Z. auf irgendeine Art ums Leben kam, sondern dass er umgebracht worden ist. Im Auto von Herrn Z. fand man Faserspuren, die von der Arbeitskleidung von Ralf H. stammen. In einem abgelegenen Stromverteilungsraum der Werkstatt fanden Kriminaltechniker auf dem Boden und am Sicherungskasten Blutspuren, die eindeutig Herrn Z. zuzuweisen sind. Ebenso fanden die Ermittler heraus, dass Herr Z. gegen seinen Mieter mehrere Zivilklagen am Laufen hat, da Ralf H. seine Miete, die Nebenkosten und die bereits angehäuften Schulden nicht mehr zahlt. Im Januar 2021 stand die Räumungsklage an. Die Schulden beliefen sich mittlerweile auf eine fünfstellige Höhe. Im Sommer erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes. Ralf H. bestreitet mit dem Verschwinden bzw. Mord von seinem Vermieter etwas zu tun zu haben. Es ist nun November des Jahres 2021. Frau Z. gibt als Zeugin vor Gericht Auskunft darüber, wie das Verhältnis zu Ralf H. gewesen ist. Am Anfang ging alles gut, dann ist das Geld ausgeblieben. Es hat dann immer mal wieder Ärger gegeben. Sie schildert, dass ihr Mann sich immer wieder über den Mieter beschwerte. Entgegen der Absprache sei das Tor zur Halle oft zugeparkt. Ralf H. verschaffe sich immer wieder Zugang zu dem Teil der Halle, wo Herr Z. seine Oldtimer stehen hatte, um dort Reifen oder Werkzeug zu lagern. Immer wieder würden Sachen fehlen, im Sommer letzten Jahres wurde erst eingebrochen und wertvolles Werkzeug gestohlen. Die installierten Überwachungskameras in der Halle werden mehrfach manipuliert und regelmäßig wird von Ralf H. der Strom abgestellt. Ebenfalls kam es aufgrund von falscher Handhabung der Gasheizung zu einem Wasserschaden. Ralf H. zahlt die Miete sowie Nebenkosten nicht mehr und hat von ihrem Mann bereits zweimal ein hohes Darlehen erhalten, um die Werkstatt über Wasser zu halten. Auch dieses Geld wurde bisher nicht zurückgezahlt. Daraufhin beschloss Herr Z., der Mieter muss raus. Bereits bei seinem ersten Betrieb in Büdingen soll Ralf H. gerichtliche Probleme gehabt haben, indem es ebenfalls um Mietschulden ging. Es habe dort oft Streit wegen des Zustandes des Geländes gegeben. Weitere Zeugen sagten aus, dass Ralf H. eine schwierige und impulsive Persönlichkeit habe. Der Richter attestierte ihm zudem einen manipulativen Charakter, der Zeugen beeinflusst habe. Ralf H. sei empathielos und lügt hemmungslos zu seinem Vorteil, hieß es. Auch soll er schon mal Hand gegen Kunden erhoben haben. Nach 30 Verhandlungstagen musste das Verfahren vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hanau auf Eis gelegt werden, da ein Schöffe verhandlungsunfähig erkrankt ist. Ralf H. wurde demnach aufgrund von rechtlichen Gründen aus der Untersuchungshaft vorerst entlassen. Der Haftbefehl wurde aber nicht aufgehoben, sondern nur unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ralf H. musste sich zweimal in der Woche auf der Polizeidienststelle melden und ihm wurde untersagt, Kontakt zu Zeugen aufzunehmen. Aber dann endlich, nach 2,5 Jahren, wird der Prozess wieder aufgerollt. Im März 2023 sitzt Ralf wieder auf der Anklagebank. Frau Z. tritt als Nebenklägerin auf und fordert lebenslange Haft. Die Staatsanwaltschaft plädiert auf Totschlag. Ein weiterer Zeuge sagt aus, am Tattag vor Ort gewesen zu sein. Er ist Kunde von Ralf H. und hörte ein schmerzvolles Stöhnen. Kurz danach sei Ralf H. mit einer Gießkanne in den Geschäftsraum gekommen, um Wasser zu holen. Ein Mitarbeiter der Werkstatt teilte dem Gericht mit, dass Ralf H. bereits vor 1 bis 2 Jahren erwähnte, Herrn Z. umbringen zu wollen. Neben dem Mord legt die Staatsanwaltschaft Ralf H. weitere Straftaten gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zur Last. Bei Durchsuchungen seiner Wohnung waren mehrere hundert Patronen und ein Waffenarsenal sichergestellt worden. Es kam dabei heraus, dass bereits vor 25 Jahren Ralf H. der Schein entzogen wurde. Was jedoch genau um kurz nach 12 am 21. Januar 2021 in der Werkstatt passiert ist, lässt sich nur erahnen. So soll Ralf H. seinen Vermieter in die Werkstatt gelockt haben, weil angeblich der Strom wieder einmal ausgefallen sei. Zusammen gingen die beiden in den Raum, in welchem sich der Verteilungskasten befindet. Ralf H. muss Herrn Z. dann eine oder mehrere blutende Wunden zugefügt haben. Im Anschluss säuberte er den Raum und fuhr den schwarzen Porsche zum Bahnhof nach Bischofsheim. Das Handy schmiss er aus dem Fenster. Ebenso geht das Gericht davon aus, dass Ralf H. die Leiche mit seinem Militärwagen der Marke Volvo entsorgt hat. Was jedoch genau mit der Leiche geschehen ist, ist immer noch unklar. Dass Herr Z. nicht mehr lebt, hält das Gericht hingegen für unbestritten. Aufgrund der Indizienlage folgte das Gericht der Forderung der Nebenklägerin. Lebenslange Haft. Auch ohne Leiche und Tatwaffe. Das härtere Urteil wird damit begründet, dass die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe als gegeben angesehen werden. Ralf H. wollte seinen Vermieter beseitigen, damit er nicht aus der Werkstatt geschmissen wird und die Mietschulden nicht zahlen muss. Der Verteidiger von Ralf H. gibt jedoch an, in Revision zu gehen. Er kritisierte das Hanauer Landgericht für seine Entscheidung stark und gab an, dass Karlsruhe schon mehrfache Urteile aus Hanau kassierte. Er sprach damit die ersten Urteile um den Sektenmord an, die der BGH neu verhandeln ließ.
Den kennen wir ja.
So, das war mein Fall.
Also ich finde es voll krass, dass die Leiche nie gefunden haben. Also immer noch nicht, ne? Das war 2021.
Ja, die haben die immer noch nicht gefunden.
Und das heißt, er hat auch bis zum Ende gesagt, dass er es nicht war.
Mhm.
Okay.
Wie findest du den Fall, dass das Gericht ihn doch für lebenslange Haft verurteilt hat, obwohl keine Tatwaffe und keine Leiche gefunden wurde? Weil das ist ja, finde ich, schon sehr ungewöhnlich, dass es eine Verurteilung gibt ohne Leiche
und
ohne Tatwaffe.
Das stimmt schon, aber von dem, was du jetzt erzählt hast, würde ich schon auch sagen, dass da ja wirklich so viel gegen ihn spricht. Ich meine, klar, im Zweifel für den Angeklagten, aber der scheint ja auch eine gewisse Vorgeschichte zu haben, eine gewisse Persönlichkeit. Und ich meine, es wurden ja Spuren gefunden, die eindeutig darauf hinweisen. Plus, du hast ja auch gesagt, dass er vor 2 Jahren eigentlich schon angekündigt hat, dass er ihn umbringen möchte.
Also sag ein Mitarbeiter von ihm, ja.
Ja, weiß man wahrscheinlich nicht so genau, warum das jetzt an dem Tag dann so eskaliert ist, oder? Hat sich so hochgeschaukelt irgendwie, weil wenn jemand das...
Also der hat ihn anscheinend angerufen und hat gesagt, das hat er ja schon öfters gemacht, dass er den Strom abgestellt hat.
Ja.
Und er hat ihn angerufen und hat gesagt, ja, der Strom geht mal wieder nicht. Mhm. Und dann soll halt Herr Z. da hingefahren sein, um nach den Rechten zu gucken. Und daraufhin hat er ihn dann, ja, deswegen Heimtücke, ne?
Ja.
Ja, hat ihn halt gelockt, um dann umzubringen.
Ja. Und das heißt, weil du bist ja damit eingestiegen, dass die Frau schon zu ihm gesagt hat, fahr lieber nicht hin, ich habe kein gutes Gefühl, hat auch auf dieser ganzen Vorgeschichte
basiert, ja, dass es halt immer wieder zu Streitereien gekommen ist, ja.
Ja, was für ein Scheiß halt auch, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht auf dein eigenes Grundstück fahren kannst, weil da halt einer ist, der dich bedroht und ja, also...
Also ob er ihn jetzt bedroht hat vorher, weiß ich nicht, aber es gab halt immer diese, der ist einfach in die Halle gegangen, obwohl die Halle nur von Herrn Z. benutzt wurde, wegen den Oldtimern. Dann hat er immer wieder Sachen rausgenommen, hat die ganzen Kameras manipuliert, hat immer wieder die Einfahrt zugepackt, sodass Herr Z. halt nicht reingekommen ist, hat diesen Wasserschaden verursacht, hat halt, gut, er hat sich als ganze Miete nicht gezahlt, wollte auch diese Darlehen, die er von seinem Vermieter bekommen hat, nicht zahlen, also nicht zurückzahlen. Und deswegen, ich denke, ihm war klar, dass halt eine Räumungsklage im Raum steht. Ja. Und der wollte halt einfach das verhindern.
Aber wie kurz gedacht ist es denn auch, wenn du dir dann überlegst, naja, wenn ich ihn umbringe, dann ist das Problem ja weg. Also das ist doch klar, dass da irgendwas auch drauf folgt. Also dass er nicht einfach weiter in seine Werkstatt gehen kann und da arbeiten kann. Also,
der hat wahrscheinlich gedacht, gut, wenn es keine Leiche gibt, dann...
Ja, oh Gott, das würde mich mehr interessieren.
Ich meine, der Fall ist ja jetzt erst kurz, das ist ja erst letztes Jahr gewesen. Ich bin echt mal gespannt, ich habe auch leider noch keine neuen Infos gefunden, ob jetzt Revision eingelegt wurde oder nicht.
Musst du uns mal auf dem Laufenden halten, wenn du was findest.
Aber ich würde so gern mal wissen, wirklich, wo die Leiche liegt.
Ja.
Und ob die Revision einlegen.
Könnte ich mir schon gut vorstellen. Also das ist auf jeden Fall versuchen. Also wenn du da mal irgendwie was oder ich mal drüber stolper oder sowas, werden wir euch da auf jeden Fall ein Update zu geben. Ich weiß nicht, was sagst du denn? Weil ich meine, du hast dich ja jetzt ausführlicher damit beschäftigt als ich. Was sagst du denn zu dem Urteil?
Also ich habe ja den Fall gelesen und habe erstmal die Überschrift gesehen, Mord ohne Leiche. Und dann dachte ich nur so, okay, das hört sich irgendwie interessant an. Und dann habe ich mir das so durchgelesen und dann dachte ich mir so, boah, das hatte ich eigentlich bis jetzt noch nie gehabt, dass ein Gericht jemanden aufs Lebenslange verurteilt, weil die Staatsanwaltschaft hat ja nur auf Totschlag plädiert, dass das Gericht der Nebenklägerin folgt und das damit gegründet wegen Heimtücke. Und niedrige Beweggründe, fand ich aber, also wenn er das gewesen ist, ne, wo ich jetzt mal stark davon ausgehe, das hört sich so an, dann finde ich das gerechtfertigt. Ich finde es aber krass, weil ich musste dann an den Fall denken, die, die Nachbarn von Mord auf Ex,
ja,
wo ich mir dachte, da wurde ja wenigstens irgendwie die Leichen gefunden und der Nachbar bestreitet der so krass auch, dass er das nicht gewesen ist. Und da ist, sprechen ja auch die ganzen Indizien gegeneinander. Ne? Und wenn ich mir halt jetzt so überlege, es gibt keine Tatwaffe, es gibt keine Leiche. Klar, die haben die Fasernspuren in dem Porsche gefunden. Die haben das Blut in dem Verteilungsraum gefunden. Aber sie haben zum Beispiel in seinem Militärfahrzeug, wo angeblich die Leiche mit weggeschafft wurde, nichts gefunden.
Okay. Ja, also vom Gefühl her spricht meiner Meinung nach von dem, was du jetzt erzählt hast, schon trotzdem ungefähr alles gegen diesen Mann. Von daher kann ich mir schon irgendwo erklären, wie sie auf dieses Urteil gekommen sind. Ich könnte mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass das in der nächsten Instanz vielleicht sogar gekippt wird.
Ja, das habe ich mir ja nämlich auch gedacht, weil das ja auch angesprochen wurde mit den Urteilen von dem Sekten, von der Sektengeschichte, dass ich mir gedacht habe, okay, ich denke, die werden hohe Strafe ansetzen, aber ich kann mir vorstellen, dass BGH lebenslang kippt.
Ja, das kann sein, dass das dann irgendwas auf Totschlag läuft. Ja, ey, halt uns da auf jeden Fall mal auf dem Laufenden, wenn du was findest.
Auf jeden Fall.
Damit sind wir am Ende von dieser Folge. Lasst uns gerne Feedback da, wie ihr es fandet und auch Fallwünsche. Ein Fallwunsch, den wir jetzt schon ab und zu bekommen haben, den werden wir in der nächsten Folge endlich mal umsetzen. Und zwar ist es der Mord an Rosemarie Nitribitt und an Helga Matura. Sagt den meisten von euch wahrscheinlich was. Diejenigen, die nicht wissen, worüber ich gerade spreche, einfach in ungefähr einem Monat wieder einschalten. Da werden wir euch von den beiden Frauen erzählen.
Genau, und ich denke mal, das wird dann auch ein Fall sein. Also wir werden dann zusammen den Fall
machen. Genau, also wahrscheinlich wird es die eine ein bisschen mehr auf die eine fokussieren und die andere auf die andere. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es umsetzen werden, aber es wird eher wieder ein gemeinsamer Fall werden.
Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wo auch immer ihr euch gerade befindet und freuen uns natürlich, dass ihr alle so uns treu geblieben seid, obwohl wir im Nirvana verschollen waren und freuen uns, wenn ihr uns dann auch wieder in einem Monat hört.
Bis dann.
Tschüssi.
Tschüss.
Übrigens, die Marie hat gerade gegoogelt und ich hatte doch recht. Die Queen schlägt einem zum Ritter und der Titel ist dann Sir. Also doof bin ich dann doch nicht. Hey, und damit tschüss.